Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem wir gemeinsam auf Zeitreise durch Frankfurt gehen und dabei die spannende Geschichte unserer Stadt am Main erleben. Frankfurts Bevölkerung hatte seit 1866 schon viele Oberbürgermeister und eine Oberbürgermeisterin erlebt. Insgesamt waren es 20. Darunter waren viele Größen. Dazu zählen unter anderem Franz Artiges, der das Amt zwischen 1891 und 1912 begleitete und damit Frankfurts Rekordhalter als Oberbürgermeister darstellt. Auch wenn den Titel vermutlich gerne Peter Feldmann für sich beansprucht hätte. Artiges jedenfalls, der war angesichts seiner weichen Stellung in der für die Frankfurter Stadtentwicklung so wichtigen Gründerzeit auch einer der bedeutendsten. Ein anderer, der in gleiche Kerbe schlägt, das war Ludwig Landmann wenige Jahrzehnte später. Er kam ans Ruder, weil es einen wie ihn eben brauchte, der mit neuen Impulsen das Frankfurt der 1920er Jahre aus dem Tiefschlaf wecken und zu einer modernen, zukunftsfähigen Metropole ausbauen sollte. 1933 wurde er vertrieben und durch den nationalsozialistischen Friedrich Krebs ersetzt. 12 Jahre später lag unter dem die Stadt in Schutt und Asche, vor allem in weiten Teilen der Alt- und Innenstadt. Auf Krebs als Oberbürgermeister folgten erst Wilhelm Holbach und anschließend Kurt Blaum. Beide eingesetzt von der US-Militärregierung und beide jeweils nur wenige Monate im Amt. Das änderte sich dann, als am 25. Juli 1946 Walter Kolb übernahm, als erster nach dem Krieg frei gewählter Oberbürgermeister von Frankfurt. Und die Herausforderungen, die er zu bewältigen hatte, die waren enorm. Frankfurt musste wieder aufgebaut werden. Es brauchte Wohnraum, ja, und ein schlüssiges, zukunftsfähiges Konzept für die Stadt. Unter Kolb wurden die Weichen gestellt für ein Frankfurt, das sich als weltoffene Wirtschaftsmetropole verstehen sollte und nicht mehr als traditionsbeladene Reichsstadt. Und wie er all das schaffte und woher Walter Kolb kam, all das schauen wir uns heute genauer an. Wer war Walter Kolb? Das Thema heute bei Damals in Frankfurt. Walter Kolb, das war kein Frankfurter, sondern der wurde am 22. Januar 1902 bei Bonn geboren. Seine Eltern, das waren der Kaufmann Eduard Kolb und die aus Koblenz stammende Clementine Stichter. Kolb selbst, der war zu jung, um am Ersten Weltkrieg teilzunehmen. Anders aber sein älterer Bruder Erich, dessen Geburtsjahr zwar nicht bekannt ist, aber dafür das Jahr seines Todes. Erich, der starb 1916 als Soldat im Ersten Weltkrieg. Walter Kolbs Lebensmittelpunkt, das war erstmal Bonn. Dort besuchte er zunächst das Gymnasium und nach dem Abitur die dortige Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität. Kolb studierte Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft. Eine Zeit, in der er sich aber auch zunehmend der Politik zuwendete. So trat er 1920 der SPD bei und gründete 1922 das Republikanische Studentenkartell, das sich für Demokratie und gegen Antisemitismus an Hochschulen einsetzte. Die Gründung des Kartells, das war eine unmittelbare Reaktion auf die Ermordung des liberalen Reichsaußenministers Walter Rathenau sowie die offen geäußerte Sympathie, die viele Studenten für die Attentäter hegten. Hauptziel des Kartells war daher der Kampf gegen den grassierenden Nationalismus und Antisemitismus innerhalb der Studentenschaft und das Eintreten für die gefährdete Republik. 1923 geriet Walter Kolb dann in französische Haft, denn nicht nur verletzte er die Grenzsperre im Zusammenhang mit der Ruhrbesetzung, sondern er trat auch für den passiven Widerstand gegen die Besatzungsmacht ein. Die Ruhrbesetzung zwischen 1923 und 1925 markierten den Höhepunkt des politisch-militärischen Konflikts um die Erfüllung der alliierten Reparationsforderungen nach dem Ersten Weltkrieg zwischen dem Deutschen Reich und den Siegermächten, besonders Frankreich. Ja, Kolbs Zeit in Untersuchungshaft, das saß er nicht nur ab, sondern er konnte auch aktiv sein. Und zwar legte er sein erstes Staatsexamen ab. Nach Freilassung trat er 1924 dann seine erste Stelle als Gerichtsreferendar im preußischen Staatsdienst an und wurde Mitglied im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde am 22. Februar 1924 gegründet und engagierte sich während der Weimarer Republik für den Schutz der Demokratischen Republik. Anfang der 1930er Jahre war das Reichsbanner dann nach eigenen Angaben mit ca. 3 Millionen Mitgliedern die größte demokratische Massenorganisation in der Weimarer Republik. Ja, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der Verband dann im März 1933 verboten. 20 Jahre später, 1953, wurde der Verband dann in der Bundesrepublik Deutschland neu gegründet, mit dem Ziel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu bewahren und zu stärken. In diesem Jahr feiert das Reichsbanner übrigens sein 100-jähriges Jubiläum. Aber kommen wir zurück zu Walter Kolb. 1931 wechselte Walter Kolb ins Landwirtschaftsministerium nach Berlin und seine politische Karriere, die erreichte kurz darauf einen ersten Höhepunkt, als er 1932 zum Landrat des Landkreises Herrschaft Schmalkalden ernannt wurde. Und das im Alter von nur 30 Jahren. Damit war er mit Abstand der jüngste Landrat im Freistaat Preußen. Im selben Jahr heiratete er Anna Maria Elisabeth Trimborn. Mit ihr hatte Walter Kolb eine Tochter, die bereits einen Tag nach ihrer Geburt 1940 verstarb. Der wenige Jahre später, 1944 geborene Sohn Walter, verunglückte mit Anfang 20 bei einem Autounfall in der Schweiz tödlich. Aber auch beruflich gesehen hatte Kolb erstmal keine weiteren Erfolge. Noch 1932 wurde er in den einstweiligen Ruhestand versetzt, aufgrund von preußischen Sparverordnungen. Neue Arbeit fand er kurzzeitig im Regierungsbezirk Kassel. Doch der endgültige Karriereknick, der kam dann im August 1933. Zu dieser Zeit waren bereits seit einigen Monaten die Nationalsozialisten an der Macht. Und die wollten den demokratisch gesinnten Walter Kolb loswerden. Es folgte seine Entlassung aus dem Staatsdienst, damals noch begründet mit Einsparungsmaßnahmen. Ja, nach ersten Auswanderungsplänen entschied sich Kolb dann anders. Er ließ sich als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Bonn nieder und unterstützte in dieser Funktion Menschen, die von Nationalsozialisten verfolgt oder bedroht wurden. Und das brachte Walter Kolb immer wieder Ärger ein. Mehrfach wurde er von der Gestapo zum Verhör vorgeladen. Vermutlich, um die nationalsozialistischen Gemüter zu besänftigen, trat er dann 1934 der NS-Volkswohlfahrt bei und 1937 dem NS-Rechtswahrerbund. Den Zweiten Weltkrieg, den erlebte Walter Kolb dann zwischen 1941 bis 1944 hautnah an der Front mit. Zunächst als Gefreiter der Flak-Artillerie und später dann in Nordfrankreich. Doch nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler im Führerhauptquartier an der Wolfschanze am 20. Juli 1944, ja, da wurde Walter Kolbs demokratisch bestimmter Lebensweg für ihn zur großen Gefahr. Denn Kolb, der keinerlei Verbindung zu den Attentätern hatte, wurde eben solche unterstellt. Und so geriet er in Gefangenschaft, schaffte es 1945 aber während eines Gefangenentransports von Köln nach Berlin zu fliehen. Anschließend tauchte er dann bis Kriegsende unter. Die weitere NS-Zeit überlebte er versteckt auf dem Dachboden eines Nachbars in Bonn. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Walter Kolb dann zunächst Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor der Stadt Düsseldorf. Doch bald schon sollte Frankfurt zum Lebensmittelpunkt für den Rheinländer werden. Und das lag daran, dass nach den ersten freien Kommunalwahlen der Nachkriegszeit in Frankfurt im Mai 1946 die SPD eben diese gewinnen konnte. Und so bewarb sich Walter Kolb um das Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters. Und dafür brachte er ja auch einige Qualifizierungen mit, unter anderem seine demokratischen Werte und natürlich auch seine kommunalpolitischen Erfahrungen, die er in Düsseldorf und im preußischen Staatsdienst gesammelt hatte. Am 17. Juni 1946, da einigten sich dann die Frankfurter Sozialdemokraten auf Walter Kolb als Kandidat. Und bei der Oberbürgermeisterwahl, die nur wenige Tage später stattfand, am 25. Juni 1946, da setzte sich Walter Kolb gegen den bisherigen Amtsinhaber, den CDUler Kurt Plaum, durch. Damals übrigens wählte noch nicht die Bevölkerung, sondern die Stadtverordnetenversammlung das höchste Amt der Stadt. Kolb war mit dem Sieg der erste demokratisch gewählte Oberbürgermeister Frankfurts nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde als dieser am 1. August 1946 in der Aula der Goethe-Universität in sein Amt eingeführt. Und in seiner Antrittsrede, da definierte er dann das Verständnis für das Amt des Oberbürgermeisters. Es ist ein Grundsatz der Gerechtigkeit und Objektivität, den wir Deutschen lernen müssen, einander zu achten und auch dann, wenn wir in anderen politischen Lagern stehen. Aus dieser Grundhaltung heraus, aus diesem eindeutigen und klaren Bekenntnis zur Demokratie, die eine sozial vernünftige Fundierung erfahren muss, wenn alle Volksschichten sich wohlfühlen sollen, im Vaterhaus betrachte ich meine Arbeit als der ganzen Bürgerschaft und nicht einen Teil derselben gewidmet. Für mich spielt es in der alltäglichen Arbeit keine Rolle, welcher Partei, welcher Konfession oder welcher Rasse der Einzelne angehört. Für mich sind alle Bürger gleichen Rechts, die mit Sorgen zu mir und zu meinen Mitarbeitern kommen und dann in sachlich anständiger, wohlwollender und kameradschaftlicher Weise beraten werden. Hier über seine konkreten kommunalpolitischen Ziele informierte der Oberbürgermeister die Frankfurter Bevölkerung dann in einer Radioansprache zum Neujahr 1947. An erster Stelle, da stand die Förderung des Wohnungsbaus. Es folgten Pläne zur Ankurbelung der Wirtschaft, wie die Wiederbelebung des Messewesens und der Ausbau des Frankfurter Flughafens. Der Ausbau der teilweise bereits in Frankfurt ansässigen Zwei-Zonen-Verwaltung sollte unterstützt werden, um Frankfurts Ruf als heimliche Hauptstadt Deutschlands zu festigen. Jedoch Walter Kolbs größte Herzensangelegenheit, das war der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Paulskirche zur 100-Jahr-Feier der Deutschen Nationalversammlung 1948. Diese Aufgabe, so sagte das Kolb später mal, habe ihn am Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters besonders gereizt. Wenn in 2 Jahren die Jahrhundertfeier der Paulskirche begangen wird, so wird damit die besondere Stellung Frankfurts erneut unterstrichen, hat er bereits in seiner Antrittsrede festgestellt und daran die Forderung geknüpft. Bis 1948 muss Frankfurt anders aussehen als heute. ja einen enormen Anspruch, den er damit formulierte. Denn bei Kriegsende 1945, da lag Frankfurt als eine der am schwersten zerstörten Großstädte unter einer Trümmerschicht von fast 13 Millionen Kubikmetern. Eine Stadt vollkommen in Schutt und Asche. Voraussetzung für den Wiederaufbau war somit die systematische Entrümmerung der Stadt. Den ausschlaggebenden Impuls dafür gab er am 9. Oktober 1946 selbst. Ein breites gesellschaftliches Bündnis mit Oberbürgermeister Kolb und Stadtverordnetenvorsteher Rebholz an der Spitze rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich freiwillig und ehrenamtlich an den Aufräumungsarbeiten in den Straßen zu beteiligen. Oberbürgermeister, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, die gingen mit gutem Beispiel voran und eröffneten am 17. Oktober 1946 die Aktion. Publikumswirksam schippte sich Kolb durch die Trümmerhaufen auf dem Römerberg, ja, und eroberte so endgültig die Herzen der Frankfurter Bevölkerung. Da war Kolb schon längst auf bestem Weg, zur Symbolfigur des Wiederaufbaus zu werden. Er motivierte die Bevölkerung und das lohnte sich, denn der Bürgereinsatz, der zeigte bald schon erste Erfolge. Bereits an Weihnachten 1946 waren weite Teile der Innenstadt von den Trümmern befreit. Der eigentliche Wiederaufbau, der begann dann mit der Frankfurter Paulskirche, die Walter Kolb zur Jahrhundertfeier des ersten gewählten gesamtdeutschen Parlaments 1948 wieder aufgebaut sehen wollte. Als wichtiges Zeichen für den demokratischen Neubeginn in Deutschland nach 1945. Und auch wenn die Weichen für den Wiederaufbau bereits vor seinem Amtsantritt gestellt waren, so ist es doch vor allem ihm zu verdanken, dass das Vorhaben trotz mancher Hürden verwirklicht werden konnte. Die Finanzierung aber, die war schwierig. Aus der Stadt heraus konnte man sie nicht stemmen. Und so bat Kolb im Januar 1947 deutschlandweit für Unterstützung, mit großem Erfolg. Die neue Paulskirche, die sollte daraufhin zum Haus aller Deutschen werden. Der Grundstein des Wiederaufbaus, der wurde am 17. März 1947 gelegt und Oberbürgermeister Kolb ließ dabei verlauten: Heute beginnen wir mit dem Wiederaufbau der Paulskirche. Sie wurde zerstört, weil wir die sittlichen Gesetze missachteten. Mögen unsere Nachkommen sich selbst überwinden und über die Grenzen hinaus allen Völkern die Hand in Eintracht reichen. Das ist unser Wunsch und unser Vermächtnis. In nur 14-monatiger Bauzeit wurde die Paulskirche in vereinfachten Formen wieder aufgebaut. Zur Eröffnung am 18. Mai 1948, also dem 100. Jahrestag der Frankfurter Nationalversammlung, ja, da hatten sich rund 35.000 Schaulustige auf dem Paulsplatz versammelt, als Oberbürgermeister Kolb und Gäste in die neue Paulskirche einschritten. Künftig sollte der Bau nicht mehr als Gotteshaus, sondern als nationale Gedenk- und Tagungsstätte dienen. Mit seinem Engagement für den Wiederaufbau der Paulskirche, da bewies er politischen Weitblick, auch wenn es einige gab, die einen originalgetreuen Wiederaufbau befürwortet hatten. Darunter unter anderem auch Fried Lübecke. In den nachfolgenden Jahren, da trieb Kolb in großem Stil den Wiederaufbau der Stadt voran. Dabei blieb die 1951 vollendete Rekonstruktion des Goethehauses eine Ausnahme. Andere wichtige Sehenswürdigkeiten wie die Hauptwache oder der Römer wurden in veränderten Formen wiederhergestellt. Insgesamt hatte sich Frankfurt beim Wiederaufbau des Stadtkerns an den Richtlinien des modernen Städtebaus der 50er Jahre verschrieben. Aus heutiger Sicht mag man den Identitätsverlust der Innenstadt, den dieser Weg des Wiederaufbaus zur Folge hatte, auf der einen Seite beklagen. Kann ich verstehen. Aber angesichts der zerstörten Stadt und der herrschenden Wohnungsnot, da gab es für Kolb und die Stadt nach eigenen Worten nur eins. Wir haben gebaut, gebaut und noch einmal gebaut. Und das lässt sich auch total gut in Zahlen ablesen. Ende 1954, da gab es in Frankfurt mit rund 170.000 Wohnungen, wieder fast genauso viele wie zu Kriegsbeginn. Doch war inzwischen auch die Einwohnerzahl hauptsächlich infolge von Zuwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen gestiegen, sodass die Wohnungsnot weiter groß war. Walter Kolb, der hatte aber nicht nur einen Blick auf den Wohnungsbau. Der passionierte Schwimmer kümmerte sich nämlich auch als Freund und Förderer des Sports um den Wiederaufbau von Sportstätten. Das Waldstadion, das die Militärregierung zunächst beschlagnahmte, wurde auf Kolbs Bemühungen hin, zum Beispiel 1950 schon wieder freigegeben und zwischen 1953 und 1955 zur zweitgrößten Sportarena der Bundesrepublik ausgebaut. Ja, unter Walter Kolb, da wurde Frankfurt dann zum beliebten Austragungsort wichtiger Sportveranstaltungen und zum Sitz einflussreicher Sportverbände, unter anderem des Deutschen Sportbunds, des Deutschen Fußballbunds und des Deutschen Turnerbunds. Doch so erfolgreich Kolb in vielem, was er tat, auch war, an einem Vorhaben, da scheiterte er. Denn Walter Kolb hatte konstant daran gearbeitet, dass Frankfurt zum Sitz der Regierung der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland werden würde. Es kam aber anders und Bonn wurde die temporäre Hauptstadt. Doch der visionäre Oberbürgermeister, der machte weiter und erklärte daraufhin, dass Frankfurt zum großen Wirtschaftszentrum und zu einem internationalen Finanz- und Handelsplatz werden sollte. Dabei setzte er sich unter anderem äußerst erfolgreich für die Ansiedlung bedeutender Unternehmen in Frankfurt ein. Neckermann und die AEG, die sind nur zwei Beispiele davon. Die eigentlichen Trümpfe bildeten aber unter anderem die Messe, die seit 1948 hier ansässige Bank Deutsche Länder, also die Vorläuferin der Bundesbank, und vor allem der Frankfurter Flughafen, der laut Kolb zum deutschen Stützpunkt im internationalen Luftverkehr und zum Tor zur Welt werden sollte. Bereits Mitte der 1950er Jahre, da galt der Flughafen dann bereits als eine der bedeutendsten Drehscheiben der Luftfahrt in ganz Europa. Zeitgleich war Frankfurt eine der deutschen Städte mit der größten Verkehrsdichte auf den Straßen. All das folgte dem Ziel einer autogerechten Stadt. Beispiele davon, die gibt's heute noch zahlreich im Frankfurter Stadtbild zu sehen. Unter anderem mit der mehrspurigen Kurt-Schumacher-Straße und der nahegelegenen Berliner Straße. Und natürlich auch mit einem meiner Lieblingsorte, dem Parkhaus an der Hauptwache. Walter Kolb, der hatte viele Hüte auf. Unter anderem auch als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe- und Ausstellungsgesellschaft war er unterwegs und setzte sich damit für die Wiederbelebung des Messe- und Ausstellungswesens in Frankfurt ein. Und das mit großem Erfolg. Zwei Beispiele sind die Internationale Automobilausstellung und die Frankfurter Buchmesse. All das, was er tat, das tat er mit großem Rückhalt in der Politik und auch in der Bevölkerung. Walter Kolb, der wurde 1948 für weitere 6 Jahre und 1954 für weitere 12 Jahre im Amt des Oberbürgermeisters bestätigt. Bei einer Umfrage der Frankfurter Neuen Presse von 1951, da wählten ihn die Leserinnen und Leser zum populärsten Frankfurter überhaupt. Nach langer Erkrankung nahm Kolb nicht komplett erholt seine Dienstgeschäfte zu seinem Amtsjubiläum am 1. August 1956 wieder auf. Nur wenige Monate später, am 20. September 1956, da erlag er an einem erneuten Herzinfarkt im Alter von nur 54 Jahren. Die Anteilnahme, die war überwältigend und zeigt, wie bedeutend er für die Menschen damals war. Um den Frankfurterinnen und Frankfurtern die Gelegenheit zum Abschied zu geben, da wurde Walter Kolb am Samstag nach seinem Tod im Römer aufgebahrt. Etwa 40.000 bis 50.000 Trauernde schritten an dem offenen Sarg vorbei, an dem Turner, Polizeibeamte und Feuerwehrmänner abwechselnd Totenwache hielten. Am 23. September 1956, da säumten über 100.000 Menschen Walter Kolbs allerletzten Weg durch die Stadt, von der Paulskirche, dem Ort der Trauerfeier, bis zum Hauptfriedhof, seiner letzten Ruhestätte. Walter Kolb, er war einer der bedeutendsten Menschen dieser Stadt, zahlreich ausgezeichnet, unter anderem mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik. In Frankfurt erinnern unter anderem eine nach ihm benannte Straße, eine Siedlung in Bräungesheim, eine Fähre in Höchst und der Walter Kolb-Gedächtnispreis an ihn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.